Guten Abend, liebe Geschwister. Ich vermute, ich fange jedes Mal, denn die Bibel ist nur genauso an mit denselben Worten. Aber ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich, mit euch dieser Zeit jetzt wieder haben zu dürfen, diese eine Stunde unter dem Wort Gottes darin zu forschen, von Bibelstelle zu Bibelstelle zu gehen und das zu betrachten. Für mich ist es eine gesegnete Zeit jedes Mal. Ich freue mich innerlich immer drauf. Und wenn es mir tagüber nicht so gut geht und die Bibelstunde vorbei ist und ich gehe nach Hause, dann geht es mir, spätestens dann geht es mir gut. Weil das nährt meine Seele und gibt mir Kraft. Und ich wünsche es mir so und hoffe so sehr, dass es dass es mit euch dasselbe tut. Ich möchte ganz herzlich die grüßen, die heute nicht da sein können, die das entweder nachhören oder am Telefon sind. Ich weiß um eure treue Zuhörerschaft da und dranbleiben. Danke euch dafür. Wir wollen das Gleiche tun, was wir immer tun. Wir erbeten den Segen Gottes auch für heute und wir stehen nochmal auf dazu. Ich würde gerne euch einladen, mitzubeten und ich mache den Abschluss. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Geist, der uns die geistliche Nahrung gibt, der uns im inneren Menschen erstärkt und wachsen lässt. Wir brauchen dich im Hören, wir brauchen dich im Reden, wir brauchen dich im Leben, wir brauchen dich im Sterben. Wir sind in allem auf dich angewiesen, das bekenne ich, auch für heute Abend. Herr, schenke, dass diese Zeit eine Zeit des Segens sein wird. Schließe uns dein Wort auf. So wie den Emmaus-Jüngern, so wie deinen Jüngern, öffnest du das Wort und zeigst, was es bedeutet. Dort brannte das Herz und wie ich mir das wünsche, dass wir uns nicht an dir ärgern, sondern dass es das Herz zum Brennen bringt, wenn wir deine Herrlichkeit anschauen. Dass es uns nicht zum Anstoß wird, sondern zur Herrlichkeit und zum Glauben wird. O Jesus, ich bitte dich, ich liebe dich vom Herzen und mein Anliegen ist, dich groß zu machen. Lass es gelingen auch heute Abend. Lass es gelingen. Amen. So. Auch mein Lieblingsmoment erlebt, wieder Augen auf, es kommen immer noch welche. Schön. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1 und 2 sind die Ausgangsverse. Seit einigen Wochen sind wir dabei, eine Grundlage zum Verständnis dieser Verse zu schaffen. Ich lese vielleicht noch als Erinnerung, weil wir jetzt einige Male in anderen Briefen waren. Und so, Rudi, passt? Hörst du mich? Geht's? Ja, okay. Also ich möchte einfach nochmal uns daran erinnern, wo wir sind, womit wir uns beschäftigen, warum wir so viele Exkurse machen. Kapitel 1, Vers 1 heißt Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Der Gruß von Petrus an die Gemeinde in der Zerstreuung und der Gruß richtet sich daran, er sagt, er bezeichnet sie als die Auserwählten. Das ist die Ausgangssituation. Und mit diesem Gruß grüßt er sie, das Verständnis, die Gemeinde in der Zerstreuung. Das ist die Gemeinde, die auserwählte Gemeinde. Und hier in die Auserwählt ist in diesem Werk des dreieinigen Gottes. Das hat was mit dem Gott, dem Vater zu tun, hat was mit seiner Vorkenntnis zu tun. Das hat was mit dem Werk des Heiligen Geistes zu tun. Das hat was mit der Heiligung zum Gehorsam. Und das hat was mit dem Werk Jesu Christi zu tun, mit dem Besprengen, mit dem Blut. Ich versuche euch da hineinzunehmen und zu zeigen, dass diese Lehre eine biblische Lehre und Lehre von der Schrift ist. Und liebe Geschwister, immer wieder werde ich das sagen und uns daran erinnern, das Evangelium ist ein Ärgernis, schon immer gewesen. Wenn das Evangelium kein Ärgernis wäre, hätten sie Jesus Christus nicht gekreuzigt. Hätten sie sich an ihm keinen Anstoß gefunden und hätten sie ihn nicht gehasst und hätten sie ihn nicht verfolgt und letztendlich hätten sie nicht überliefert, dass er gekreuzigt wird, wenn es kein Ärgernis wäre. Darf ich euch eine Frage stellen oder euch da ein bisschen gedanklich versuchen, in eine Situation zu, gedanklich zumindest zu bringen? Könnt ihr euch vorstellen, ihr wärt in einer Zeit geboren, in der Jesus auf der Welt war? Könnt ihr euch vorstellen, ihr werdet aus dem Stamm Levi oder aus dem Stamm Juda oder aus dem Stamm, sucht euch einen Stamm aus, mit dem ihr gern die Linie hättet. Und ihr werdet in dieser Zeit aufgewachsen. Könnt ihr euch vorstellen, ihr werdet von Kindheit auf gelehrt worden, halte das Gesetz. Wenn du das Gesetz tust, wirst du ewig leben. Und du wirst von Kindheit auf darin erzogen, in allem, was du tust, wie du isst, wie du trinkst, wie du arbeitest, wie du denkst, es bestimmt dein Leben. Halte das Gesetz und du wirst gerettet werden. Das ist etwas, was Mose ihnen überliefert hat und daran haben sie sich geklammert und daran haben sich festgemacht. Und jetzt kommt einer und er sagt, durch das Halten des Gesetzes kannst du nicht gerettet werden. Du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Glaube einfach an mich. Ich weiß nicht, ich habe diese Tage und immer wieder versucht, selbst mich in dieser Situation zu bringen, gedanklich, mich irgendwie so drauf, wie würdest du reagieren? Was würde in dir das auslösen, wenn du dein Leben lang so aufgewachsen wärst und da kommt jemand und sagt, du kannst Rettung nur erfahren, wenn du an mich glaubst. Glaube, das reicht. Kein Werk, du kannst nichts tun. Du gehst verloren, wenn du versuchst, etwas zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, was würde es mit dir machen? Würdest du sagen, ja, Halleluja? Oder würdest du sagen, ein Ärgernis? Wie kommst du dazu zu sagen, ich kann nichts tun? Wie kann ich nichts tun? Ja, irgendwas muss man tun. Darf ich so sagen, wo ist die Verantwortung des Menschen? Wo ist die Verantwortung des Menschen? Du kannst doch nicht den Menschen das absprechen und sagen, da ist niemand, der etwas tun kann. Darf ich uns jetzt fragen, heute, glauben wir, dass man nichts tun kann, um gerettet zu werden? Glauben wir das? Nicht aus Werken, es ist unmöglich, allein aus Glauben, richtig? Das ist doch das Evangelium. Das ist ein Anstoß für jeden frommen, religiösen, geprägten Mensch, der ein Anliegen hat, ein Leben zu leben, das Gott wohlgefällig ist, ist das ein Ärgernis. Wo liegt das Ärgernis denn? Dass jemand kommt und sagt, glaub an mich und du wirst gerettet werden? Liegt das Ärgernis in dem Angebot des ewigen Lebens? Das Ärgernis liegt darin, dem Menschen die Fähigkeit abzusprechen, dass er etwas tun kann zu seiner Rettung. Das ist das Ärgernis doch, oder? Und für die Heiden ist das eine Torheit, sowas Dummes. Und für die Juden ein Ärgernis. Ein Ärgernis. Das Evangelium ist ein Ärgernis. Es ist nicht etwas, was glatt runterläuft und man sagt, das ärgert. Es beginnt, in unserer Rettung beginnt eigentlich mit einem Ärgernis und entweder stolpern wir darüber, regen uns auf oder wir demütigen uns und sagen, ich kann wirklich nichts tun, um gerettet zu werden. Allein aus Gnade, allein aus Glauben. Es ist ein Ärgernis. Ich bin mir sicher, dass wir das alles angenommen haben und das glauben. Aber es geht ja dann weiter. Das Evangelium ist ein Ärgernis und für viele ist ein Ärgernis, wenn Jesus dann sagt, nach Johannes, ich werde niemand verlieren. Und dann kommt wieder ein Ärgernis. Warum? Du kannst nichts dazu beitragen, gerettet zu werden. Amen. Du kannst nichts dazu beitragen, gerettet zu bleiben. Wie? Versteht ihr denn? Das Spiel fängt von vorne an. Ein Ärgernis. Man spricht den Menschen die Fähigkeit, im Glauben zu bleiben, genauso ab, wie man spricht den Menschen die Fähigkeit, in Glauben hineinzukommen, ab. Ein Ärgernis. Das Ärgernis des Evangeliums ist vielfältig. Und ich möchte euch da ein Stück weit da hineinnehmen. Das Thema der Erwählung ist ein Ärgernis, weil es den Menschen genau diese Fähigkeit abspricht. Darum ist es ja ein Ärgernis. Aber die Bibel spricht darüber und deswegen müssen wir darüber reden. Und ich möchte heute ein, zwei Stellen aus der Apostelgeschichte euch zeigen und dann in einen meiner Lieblingsbriefe hineinzugehen, in den Römerbrief. Ich vermute, der Lieblingsbrief von vielen, 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 vielen Christen. es ist ein gewaltiger Brief und der sagt viel auch darüber. Und ich möchte euch bitten, mit mir erstmal aber zuerst in die Apostelgeschichte zu gehen. Wo liegt das Ärgernis? Ich habe versucht, in ein paar Bibelstunden, ich weiß nicht, in wann das war genau, aber euch das zu zeigen und euch zu sagen, dass die Schrift diese Spannung in sich trägt, dass sie sagt, der Mensch hat die Verantwortung. Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite betont sie die absolute Souveränität Gottes. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Und das ist etwas, was permanent in der Schrift parallel läuft. Und glückselig ist der, der es sich bemüht, das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Das ist nicht immer einfach. Ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte aufzuschlagen, Kapitel 2. Also wir waren im Johannesevangelium. Das kann ich mir vorstellen, dass es für einige zum Ärgernis ist. So wie die Jünger an Jesus sich ärgerten über die Aussagen und viele dann nicht mehr mit ihm mitgingen. Dazu werde ich gleich im Römerbrief noch ein paar Gedanken noch mehr sagen und das aufgreifen. Aber lass uns erstmal in die Apostelgeschichte gehen. Jesus ist auferstanden. Er verheißt den Heiligen Geist, verheißt zu warten. Wir sind Kapitel 2 in Pfingsten. Petrus hält die erste Predigt, um zu erklären, was da für ein Phänomen geschieht. Die Gemeinde wird gegründet. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in dem neuen Tempel, weiht den neuen Tempel ein. Und die Phänomene wie bei der Stiftshütte und bei dem Tempel Salomo finden wir in der Apostelgeschichte die Bestätigung, Gott nimmt Wohnung in diesem Haus. Die Herrlichkeit Gottes wohnt jetzt hier. Ein herrlicher Abschnitt. Petrus belegt das, indem er das von den Psalmen und von den Propheten, Joel, von dem Alten Testament sagt, Freunde, es ist alles schon vorher verkündigt und legt das Ganze aus. Nachdem er predigt und sagt, dass das hier, was hier geschieht, es um Jesus geht und um den Verheißenen vom Alten Testament her, stellt sich der Geist Gottes dazu und es kommt zu einer großen Erweckung, zu einer großen Bekehrung. Ab Vers 37, Kapitel 2. Heißt, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also sie hören das und es dringt sie durch. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun? So, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, was sollen sie tun? Buße. Gesteht eure Unfähigkeit, gesteht eure Sünde, gesteht eure Sündhaftigkeit und Unfähigkeit ein. Tut Buße über euren Hochmut. Tut Buße über eure Sünde. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Also, sie hören, es dringt ihnen durchs Herz. Wenn wir überlegen, es ist fast die gleiche Volksmenge, die vor kurzem noch geschrien hat, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Petrus eigentlich da Angst hatte, jetzt steht er hier, predigt fast vor der gleichen Menge und predigt auf einmal, geht ihnen durchs Herz. 3000 geht's durchs Herz. 3000. Und dann schaut man, was er sagt. Also tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und dann. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Interessant. Euch gilt die Verheißung? Euch? Wer sind diese euch? Das sind in dem Fall die Juden. Dann euren Kindern, das heißt der nächsten Generation. Und alle, die in der Ferne sind. Wer sind das? Das ist nicht begrenzt auf vier. Das geht weit weg. Ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Auch die muss ich holen. Wir haben das gelesen letztes Mal. Allen gilt die Verheißung. Dieses Wort allen. Und jetzt schaut mal, wer sind diese alle? Ich weiß nicht, ob wir so die Apostelgeschichte lesen, man überlesen wir solche Dinge, vielleicht, weil wir es nicht mögen, aber hier steht, schaut mal, wer sind die alle, wer sind die euch, wer sind die Kinder ihre Nachkommen und wer sind diese aus der Ferne? Und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Wer wird gerettet werden? Was sagt Petrus? So viele, wie der rufen wird. Niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn, hat Jesus im Johannesevangelium gelehrt. Der Vater muss ziehen. Wenn der Vater nicht zieht, werdet ihr nicht zu mir kommen. Petrus lehrt genau das Gleiche. So viele der Herr hinzurufen wird, so viele werden zum Glauben kommen und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen. Das werden sie tun. Der Vater muss ziehen. Das ist die Überzeugung. Warum drang es auf einmal ihn durchs Herz? Der Herr zog. Und jetzt lesen wir weiter. Das ist, wir sehen oft einen, was sollen wir tun? Tut Buße. Das ist die Verantwortung, tut Buße. Auf der anderen Seite heißt es, so viele der Vater zieht, bei Petrus in einem Atemzug. Wir müssen das, entweder oder. Bei ihm ist es, und das hört nicht auf, wir lesen es gleich weiter. Schaut mal Vers 40. Und mit vielen anderen Worten legte er ihnen Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist ein Bußruf, oder? Lasst euch retten. Das heißt nur nebenbei, dass die Pfingstpredigt von Petrus weit mehr war als das, was wir überliefert bekommen haben. Dass Lukas hier uns eine kleine Zusammenfassung gegeben hat. Mit vielen anderen Worten, auch da wäre ich sehr neugierig, mit welchen anderen Worten hat er noch verkündigt? Also er hat viel verkündigt, 3000 kamen zum Glauben. Aber was ist seine Verkündigung? Lasst euch retten. Nebenbei, nicht rettet euch, lasst euch retten. Aber das ist ein Aufruf, oder? Tut Buße. Das ist ein Aufruf, tut Buße. So viele der Herr hinzurufen wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite tut Buße. Wir lesen weiter. Das sind die bekannten Verse. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig in dem Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, wen? Die gerettet werden wollten. Oh, die gerettet werden sollten. Sollten. Der Herr tat aber täglich hinzu, die gerettet werden sollten. So viele der Herr und Gott hinzurufen wird, der Herr tat täglich hinzu, die er retten wollte. Seht ihr, auf der einen Seite die absolute Souveränität Gottes, auf der anderen Seite tut Buße, lasst euch retten. Lasst euch retten. Diese Spannung ist bei Petrus genauso wie bei Jesus, als er gelehrt hat. Er kam und das Erste, was er verkündigt hat, er tut Buße. Und dann sagt er, ja, warum hört ihr nicht auf mich? Ich sag euch, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Der Vater muss euch ziehen. Wenn der Vater nicht zieht, kommt niemand zu mir. Hat Petrus gesagt, wir müssen nicht missionieren. Sagt, ja, dann, wenn der Vater zieht, na, was kann ich dann tun? Dann brauche ich ja nichts tun. Dann wird der Vater schon irgendwie ziehen, irgendwie machen. Voller Eifer, oder? Voller Eifer. Geht mal mit mir in Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 9. Wir sind bei der Berufung beziehungsweise bei der Bekehrung des Apostel Paulus. Es gibt ja eine Position, die um die Schwierigkeit der Erwählung, der Lehre der Erwählung kennt, die es nicht versucht, auf der begrifflichen Ebene es aufzulösen, indem man sagt, Erwählung ist eigentlich nur Rufen und dementsprechend geht der Ruf an alle und man muss reagieren. Das ist ein Versuch, das aufzulösen. Der andere Versuch ist, dass man sagt, Erwählung gilt nur für Dienst. Gott beruft, erwählt nur für Dienst. Also er rettet alle, aber er wählt nur, das hat was mit dem Dienen zu tun. Und ein Beispiel ist natürlich Apostel Paulus. Ja. Kapitel 9 beschreibt uns die Bekehrungsgeschichte Paulus. Und Vers 15 heißt es, Apostelgeschichte 9, Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Königen und von Söhnen Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel es er für mich meinem Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Das ist Bekehrung. Das ist Bekehrung von Saul. Jesus erscheint ihm. Es gibt keine Berufung zum Dienst ohne, oder keine Erwählung zum Dienst ohne eine Erwählung zur Rettung. War Paulus gläubig, als Gott ihn bestimmt hat zu einem Dienst? Alles andere als das. Er war gerade im Begriff, Christen zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen. Da erscheint ihm Jesus. Er kommt zum lebendigen Glauben, lässt sich taufen. Es gibt keine Erwählung ohne Rettung. Man wird nicht berufen zu, man wird nicht erwählt nur zum Dienst, aber nichts zu, das gehört zusammen. Das Gleiche finden wir bei Petrus, aber ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, Apostelgeschichte 13. Paulus' Tätigkeit in Antiochia, Pisidien. Er verkündigt, er lehrt Christus von der Schrift, das bringt viel Hass und viel Neid, viel Verfolgung. Es ist ein Anstoß. Für die Juden ist es ein Ärgernis, es ist ein Anstoß und sie hassen ihn dafür. Ich lese ab Vers 45. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie vor Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch musste notwendig das Wort zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Die hassen das, was er sagt. Sie ärgern sich an dem, was er sagt, sie erregen die lästern und so weiter, widersprechen ihm, die erregen auch noch einen Tumult und jagen sie aus der Stadt. Und was sagen sie? Ihr seid halt nicht erwählt zum ewigen Leben, kein Wunder. Darum könnt ihr nicht hören, sondern was sagen sie? Zu euch musste notwendig das Wort Gottes so geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Wer will nicht? Sie. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen gleich in den Römerbrief, da wird es noch deutlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie wollen nicht. Aber jetzt lesen wir weiter und jetzt kommen wir wieder in die Spannung. Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis ans Ende der Erde, zitiert Jesaja. Und sagt Paulus, von Jesaja wissen wir, Heidenmission. Und dann Vers 48, als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. Seht ihr das? Für die einen ist es zum Anstoß. Und Paulus sagt, das ist... Ihr wollt nicht das ewige Leben haben. Dann braucht ihr euch nicht drüber zu ärgern. Darf ich mal dieses Bild gebrauchen? Nehmen wir mal, ich nehme jetzt hier ein paar Weihnachtsküchle und Plätzchen mit und gehe hin und sage hier, Alfred, und Alfred sagt, so ein Schrott esse ich nicht. Ja, stimmt, das ist der Falsche, ich weiß es. Ah, hätte ich das wissen sollen. Das ist der Falsche dafür. Ich glaube, es gibt nichts, was du nicht isst, gell? Egal. Nehmen wir mal an, ja. Und dann gehe ich dann hin und biete das den George an und du sagst, wie kann er es nur? Wieso gibt es dem, wieso gibt es nicht mir? Du wolltest doch nicht. Das ist ungerecht, dass du es dem gibst und dem nicht, mir nicht. Du wolltest es nicht. Du wolltest es nicht. Paulus sagt, ihr wolltet es nicht. Die Heiden hören das, dass Gott jetzt ihnen das Evangelium will. Sie freuen sich mit aller Freude. Und dann heißt es, wer sind sie? So viele. Wer hat sich da gefreut? Wer kam zum Glauben? So viele zum ewigen Leben verordnet waren. Wer sind sie? So viele Gott hinzugerufen hat. So viele Gott retten wollte. So viele haben es gehört und so viele haben es verstanden. Auf der einen Seite, ihr wollt es nicht. Auf der anderen Seite kommen welche zum Glauben, die es nicht wollten, aber es doch geworden sind. Wir werden das gleich lesen. Wir werden das gleich lesen. Wir finden in der Apostelgeschichte genau diesen Doppelbefund, also diese Spannung. Die Verantwortung des Menschen und er lehnt ab und trägt dafür die Verantwortung und im Gericht. Er kann nicht sagen, wer hat dem Willen des Herrn widerstanden, wenn er mich nicht wollte, was will er dann von mir? Der Mensch hat die Verantwortung. Auf der anderen Seite aber Menschen werden gerettet aus einem Grund, weil Gott es will. Weil Gott es will. Weil er zieht und die Seinen zu sich ruft, ihnen die Augen öffnet und es ihnen durchs Herz fährt und sie die Christus erkennen, zum Glauben kommen. Diese Spannung oder diese Lehre entfaltet, Lukas ist ja ein Schreiber von Paulus gewesen, er war ja viel mit ihm unterwegs, viel von ihm gelernt, mit Sicherheit, vom Geist inspiriert, ohne Frage. Finden wir im Römerbrief. Geht mal mit mir bitte kurz in den Römerbrief. Die größte Herausforderung ist, das jetzt kurz zu machen. Das ist ein gewaltiger, gewaltiger Brief. Das war der erste Brief, den ich am Stück ausgelegt habe. Ich weiß nicht, in wie vielen Hauskreisen, Bibelstunden und Predigtdiensten das mit diesem Brief unterwegs schon war und immer noch ein Schatz und ein Reichtum in Fülle. Aber gerade bei diesem Brief ist grundsätzlich wichtig, den gesamten Gedankengang, den roten Faden müssen wir da aufnehmen. Ihr aber, da ihr mittlerweile sicher sehr gut selbst kennt, erinnere ich euch nur ganz kurz, dass Paulus damit beginnt, indem er die Verlorenheit und die Unfähigkeit aller Menschen deutlich macht. Die ersten drei Kapitel, sowohl unmorale wie morale und moralische und religiöse Menschen, sie ermangeln des Ruhmes Gottes und sind nicht in der Lage, aus sich selbst eine Gerechtigkeit zu schaffen. Sie sind dahingegeben, sie sind verfinstert am Verstand, da ist keiner, der nach Gott sucht, da ist keiner, der nach Gott fragt. Das ist das Resümee und das Ergebnis in Kapitel 3. Ich bin mir sicher, ihr kennt das sehr, sehr gut. Und bevor wir dann weitergehen, schlag mal mit mir Kapitel 3 auf im Römerbrief. Also Paulus sagt, sowohl die Unmoralischen, das sind in Kapitel 1, wie moralische in Kapitel 2, genauso wie die religiöse Kapitel 2 und 3. Keiner ist aus sich selbst in der Lage, vor Gott gerecht zu werden. Und da sind wir gerade bei den Juden, Kapitel 3, Vers 1. Was ist nun der Vorzug der Juden und was für ein Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was ist ihr Vorzug? Sie haben das alles zuerst gehört, das ist der Vorzug. Sie haben das Vorrecht gehabt, zuerst das alles zu hören und zu erfahren. Dann Vers 3. Was denn, wenn einige untreu waren, wird ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Nur wenn einige es verbockt haben, wird Gottes sein Plan mit diesem Volk aufgeben? Sagt Paulus, nein. Unmöglich. Dann geht er weiter, Vers 4. Aber warum das Ganze? Warum liegt es zu und all das? Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber ein Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davonträgst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Achtet mal, das ist ein absolut wichtiges geistliches Prinzip. Was sagt Paulus? Warum geschah das Ganze mit Israel so, wie es geschah? Warum diese Ungerechtigkeit und die Rebellion und alles? Und Paulus sagt, Freunde, damit Gott in allem Recht habe. Der Mensch handelt ungerecht, allein aus dem Grund, damit Gott als gerecht dann dasteht. Denn nicht der Mensch gerecht, Gott gerecht ist. Allein das ist der Grund, warum Gott es zugelassen hat, dass eine Ungerechtigkeit, warum es einen Sündenfall und all diese Dinge gab. Warum? Damit Gott als gerecht rauskommt. Was macht der Mensch dann automatisch in seinem Denken? Er beginnt Rückschlüsse zu machen. Er beginnt nach Menschenweise zu denken. Wenn meine Ungerechtigkeit Gott erst gerecht macht, also zeigt, ja, was ist das für eine komische Lehre? Ja, dann sollen wir dann viel Ungerechtigkeit haben in unserem Leben, damit Gott noch größere Gerechtigkeit erweist? Paulus war permanent mit diesen Dingen konfrontiert. Er verkündigte das Evangelium. Es ist ein Ärgernis. Und er wusste, wenn er das sagt, wird es in vielen genau diese Gedankengänge auslösen. Das ist ja, dann lasst uns ja einfach sündigen. Wenn die Sünde erst die Gnade groß macht, was ist das für eine Lehre? Dann lasst uns sündigen. Wenn wir nicht von abfallen können vom Glauben, ja, dann lasst uns ja sündigen. Und Paulus weiß um jedes dieser Argumente. Und er schreibt einen Römerbrief im Prinzip so. Er schreibt und er weiß, wenn ich das schreibe, werden gleich welche paar sich melden und dann schreibt er sofort die Antwort in den Brief hinein. Sollen wir dann so sagen, wie manche uns verlästern? Ich lese weiter, Vers 6. Auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott der Welt richten? Also wenn er in irgendeiner Weise ungerecht handeln würde, wie könnte er die Welt richten? Das ist unmöglich. Er könnte kein Weltrichter sein, wenn in seinem Wesen eine Ungerechtigkeit wäre. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist, zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Also, wenn meine Lüge Gottes Wahrheit es groß macht, warum richtet Gott mich, wenn er mich dazu gebraucht, meine Lüge, damit er groß wird? Schaut mal, was Paulus sagt. Und sollen wir so etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns Böses tun, damit Gutes komme, deren Gericht ist gerecht. Paulus sagt, wer diesen menschlichen Gedankenargumentation nachfolgt, dessen Gericht ist gerecht. Er sagt, wenn Gott durch unsere Sünde und unsere Ungerechtigkeit, durch unsere Unfähigkeit erst groß gemacht wird, weil darin seine Wahrhaftigkeit, seine Gerechtigkeit und seine Gnade groß wird, und man sagen würde, ja, wenn Gott dadurch erst verherrlicht wird, wenn er dadurch groß gemacht wird, durch unsere Unfähigkeit, warum richtet er dann uns denn noch überhaupt? Wer diesen Gang geht, wisst ihr, was Paulus schreibt? Dessen Gerecht ist gerecht. Das ist nach Menschenweise, diese Schlussfolgerung, Argumentation ist Menschenweise. Das ist Philosophie. Platonisches Denken. Logisches Denken von Ursache und Wirkung. Wenn so, dann so, ja hier, und dann fehlt die Logik, dann passt es nicht, glauben wir nicht. Darum für die Griechen ein Ärgernis. Die Argumentation für Paulus, absolut ein Ärgernis, das passt nicht in die Denkmuster der Menschheit. Für die Juden ebenfalls eine Torheit, für die Juden ein Ärgernis. Also, wir müssen aufpassen, dass wenn die Schrift lehrt, dass Gott durch unsere Unfähigkeit, durch unsere Sünde, durch unser Unvermögen groß wird, müssen wir vorsichtig sein, Gott dann als ungerecht darzustellen, wenn er dann doch ein Weltrichter ist. vorsichtig. Paulus beginnt, und ich habe das nicht ohne Grund jetzt gleich am Anfang gelesen, weil das stellt er gleich am Anfang hin und dann entfaltet er. Und dann sagt er, absolut unmöglich, Freunde. Er sagt, alle sind unter Sünder. Da, Kapitel 3, Vers 9. Was nun? Was haben wir für einen Vorzug? Du jetzt nicht. Denn wir haben sowohl Juden wie auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Auch nicht einer, der Gutes sucht, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich. Also alle. Juden wie Griechen, es gibt keinen, der fähig ist. Nicht einer. Und dann kommt das Evangelium auf Vers 21. Gott hat einen neuen Weg gefunden. Und zwar nicht durch den Menschen, sondern durch den Menschensohn. Durch Jesus Christus. Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Aus Gnade. Und das belegt er und beweist mit Kapitel 4 und sagt, wie bei Abraham schon das so war, wie bei David das so war. Und erklärt das Ganze. Und macht deutlich, der einzige Weg der Rettung liegt nicht im Menschen. Es ist unmöglich, dass der Mensch sich retten kann. Nicht möglich. Der einzige Weg der Rettung ist in Jesus Christus. Warum? Weil er alles auf sich nahm. Und das entfaltet er, die ganzen Glauben im Römerbrief. Kapitel 5 geht er zurück zu Adam. Bis Adam geht er zurück und sagt, wie die Sünde in die Welt kam, was die Sünde bewirkte, was das Gesetz, welche Funktion vom Gesetz hat und all diese Dinge. Jetzt Kapitel 5, Vers 20. Schaut mal, was er sagt. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht in Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er sagt, die Unfähigkeit des Menschen von Anfang an da. Das Gesetz kam daneben dazu, nicht damit es den Menschen rette. Gott gab das Gesetz nicht, damit er durch das Halten ewiges Leben bekomme. Er gab das Gesetz aus einem Grund, damit sie merken, wie sündig sie sind. Das ist das Gesetz, die Funktion des Gesetzes. Je mehr Gesetze, umso mehr Brechen das Gesetz, der Gesetze. Je mehr Brechen der Gesetze, umso mehr Notwendigkeit der Gnade. Je mehr aber Begnadigung, umso größer die Gnade. Was würden nach Menschenweise sofort für eine Argumentation kommen? Ja, dann lasst uns ja freilich sündigen. Immer wieder das Gleiche. Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Seht ihr, sobald Paulus sagt, Freunde, es ist unmöglich, dann kommt sofort immer dieses menschliche Denken. Sofort menschliche Denken. Er reagiert sofort darauf. Ich will euch nur zeigen, wie Paulus den Römerbrief schreibt, wie er das Evangelium entfaltet, wie er sofort weiß, es wird ihnen zum Ärgernis, wenn er das sagt. Und dann antwortet er ihnen den Brief, immer wieder darauf, immer wieder. Und da, wie oft taucht immer wieder auf, das sei ferne. Das sind permanent solche Argumentationen. Jetzt entfaltet er und sagt er Folgendes. Freunde, in Jesus Christus, allein aus Glauben, nicht aus Werken, sind wir gerettet. Die gute Nachricht. Dann sagt er, wisst ihr, welche Auswirkungen das hat? Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Wir sind frei vom Gesetz. Und wir sind befreit von der Schwachheit des Fleisches. Römer Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8. Und nachdem er diese Freiheit in Christus uns entfaltet hat, kommt er zu diesem letzten Kapitel, oder in den letzten Kapitel, zu diesem herrlichen Hymnus. Und da will ich mit euch jetzt hin. Also er beschreibt, was wir alles in Christus haben, was er für uns getan hat, was wir in ihm haben, nicht wir, er für uns getan hat. Und dann sagt er Folgendes, dass die Kinder Gottes diejenigen sind, die den Geist Gottes haben. Das sind die Kinder Gottes. Woran erkennt man Kinder Gottes? Die werden durch den Heiligen Geist geleitet. Daran erkennt man Kinder Gottes. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. So. Wenn Gott also uns wiedergeboren hat und uns den Heiligen Geist bekommen hat und wir den Heiligen Geist in uns haben, ist das denkbar, dass wir dann sagen, ja, juhu, jetzt kann ich endlich sündigen, weil ja ist ja für mich gestorben und jetzt kann ich mal die Sau rauslassen, weil letztendlich das Blut reicht. Wenn jemand den Geist Gottes in sich hat, wird er so ein Leben in Frieden und in Dankbarkeit führen, in der Sünde verharren? Ist das denkbar? Ja, warum glauben wir das aber das dann? Wenn Gott jemand wiedergeboren hat, ihm den Heiligen Geist gegeben hat, ihn zum neuen Leben erweckt hat und der Mensch in Sünde fällt, fallen wir in Sünde? Ja, aber hallo. Und wenn wir fallen, sagen wir, ja, das hat aber Spaß gemacht. Mensch, Gott, danke dafür. Wie geht's uns da? Eine tiefe Betrübnis, oder? Eine tiefe Traurigkeit. Obwohl wir gedacht haben, das wäre etwas Schönes für uns, nachdem wir es getan haben, schämen wir uns dieser Dinge, oder? Ja, warum? Woher kommt das? Weil wir so schlau sind? Der Geist Gottes in uns ist betrübt. Der Geist Gottes überführt. Er mahnt. Da sagen wir doch nicht, ja, dann lass uns weiter sündigen, weil ich bin ja gerettet. Das ist doch unmöglich. Paulus sagt, die Kinder Gottes erkennt man darin, dass sie den Heiligen Geist haben. Ja, wo sehen wir, wie können wir sehen, dass sie den Heiligen Geist haben? Erstens, er sagt, die durch den Heiligen Geist geleitet sind. Die werden vom Heiligen Geist geleitet. Er gibt zwei Kennzeichen, zwei Dinge. Er sagt, ein Kind Gottes weiß durch den Heiligen Geist, Gott ist mein Papa. Der Geist Gottes gibt zusammen mit unserem Geist ein Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Er hat die Gewissheit, ich bin sein. Das ist das Werk des Geistes. Das Zweite ist, das Kind Gottes hat nicht nur ein inneres Zeugnis, sondern auch ein äußeres Zeugnis. Er ist bereit zu leiden. Für Jesus zu leiden, Leid zu ertragen. Ein Nicht-Kind Gottes wird sich daran ärgern und weggehen. Aber einer, der in Christus ist, bleibt. Das ist ein Beweis der Echtheit. Und so kommt er auf das Thema ab Kapitel 8, Vers 18, zu leiden. Und sagt, liebe Freunde, wir haben in Christus die Vergebung. Wir haben diese Gewissheit. Wir haben den Geist Gottes. Das heißt aber nicht, dass das alles reibungslos läuft. Wir leben hier und leiden noch. Wir seufzen in dieser Welt. Wir spüren die Vergänglichkeit. Wir spüren die Kämpfe. Wir spüren das alles. Aber wir harren aus. Wir leben aus Hoffnung, auf Hoffnung hin. Die Schöpfung seufzt, sagt er, wir seufzen. Und wisst ihr was, auch der Heilige Geist seufzt. Wir sind auf einem Weg, wir sind noch nicht fertig gerettet. Die Rettung hat begonnen in Jesus Christus, wird vollendet, wenn er wiederkommt. Dann ist es fertig. Die Rettung ist noch nicht fertig. Wir sind mitten in der Rettungsmission, sagt er. Bald ist es fertig. Und in diesen Satz, oder in diese Perspektive kommt Vers 28, den ihr wahrscheinlich alle schon mal in irgendeiner Situation, den man versucht hat, euch zum Trost zu geben. Vielleicht ist, ich hoffe, auch zum Trost geworden, ab Vers 28. Er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Er sagt, die Gott lieben, denen alle Dinge zum Besten. Wer sind die, die Gott lieben? Er sagt, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. Und warum dient ihnen alles zum Guten? Warum? Inwieweit macht, was will Paulus damit sagen? Warum dienen alle Dinge? Welche Dinge? Die guten Dinge. Alle Dinge. Und wenn alle Dinge heißt, dann sind es alle Dinge, oder? Das heißt auch die schlechten Dinge. Glauben wir das? Fühlt sich immer schwer an, das anzunehmen. Alle Dinge. Inwieweit können gute wie schlechte Dinge uns dienlich sein? Und es gibt nur einen Grund. Wenn du von Gott berufen bist, wenn du Kind Gottes bist, dann spielt keine Rolle, was in deinem Leben steht. Es wird dazu beitragen, dass du ans Ziel kommst. Warum? Weil der Heilige Geist sich für dich beim Vater sich verwendet und sagt, Papa, bitte tu das, was den Wille ans Ziel bringt. Ich bin in einer schweren Situation. Ich bitte und würde bitten und sagen, oh Herr, bitte nimm mir das, weil ich kann es nicht ertragen. Ich werde daran zerbrechen und das ist Schmerz für mich und unmöglich. Das würde ich bitten. Bitte nimm mir den Kelch sofort hier. Der Geist Gottes kennt mich durch und durch, wie ich mich nicht kenne. Und er weiß, was braucht es im Leben von Willi, damit er in das Bild Jesu Christi verwandelt wird. Was braucht es? Nach meinem Verständnis braucht diese Situation es nicht. Aber nach seinem Verständnis braucht es diese Situation. Und er verwendet sich für Gott, gottgemäß, das heißt, der Geist Gottes sagt, Papa, der Wille meint zwar, er braucht es nicht, aber weißt, ich glaube schon, er braucht es doch. Wir wollen, dass ankommt. Deswegen werden wir das so tun, wie es richtig ist. Auch wenn es für ihn, vielleicht wird er es nicht verstehen, vielleicht wird es ihn zu arg wehtun, aber es wird für ihn letztendlich dienlich sein. Und er wird ans Ziel kommen. Welches Ziel? Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Dieses Ziel haben wir mit dem Willi, vor Grundlegung der Welt geschlossen. Dem Bilde des Sohnes gleichförmig zu sein. Alles, was geschieht, wird dazu gebraucht, dass dieses Ziel erreicht wird. Alles. Alles dient dazu. Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wer darf das Bild seines Sohnes tragen? Die er vorher bestimmt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Bestimmung ist nicht gleich Erfüllung. Okay? Ja, die Bestimmung des Klaviers ist, dass man auf dem spielt. Ob man auf dem Klavier spielt, ist eine andere Sache. So kann man das auch lösen, gell? Wir lesen ein paar Verse weiter und dann denken, wenn wir sehen, dass das so einfach ist, ist es nicht. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Die er vorher erkannt hat. Was bedeutet das? Wir auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes, sagt Petrus. Vorher erkennen heißt, er wusste, wer vorher sich zu ihm bekehrt. Das ist die einfachste und die eleganteste Lösung. Er wusste halt, wenn das so wäre, liebe Geschwister, dann wäre Gnade nicht mehr Gnade. Dann würde Gottes Handeln an dir wiederum an meine Entscheidung hängen. Dann würde Gott gucken, okay, was tut Willi? Wird er sich für mich entscheiden? Ja, okay, dann schenke ich ihm Gnade. Dann ist Gnade aber nicht mehr Gnade. Wir werden es gleich im Römerbrief in den nächsten Versen, Paulus wird das gleich noch viel, viel deutlicher sagen. Kennt ihr dieses Gleichnis oder diese Warnung, die Jesus ausspricht? Er sagt, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, gehören mir, und an den Früchten kann man erkennen. Und dann sagt er, und dann werden zu mir kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen alles getan? Und was wird er zu ihnen sagen? Ich kenne euch nicht. So, meint Jesus, ich weiß nicht, wer ihr seid. Heißt dieses Kennen, ich weiß nicht, wer ihr seid, ich kenne euch nicht. Kann nicht sein. Jesus kennt alle. Inwieweit sagt er, warum sagt er, ich kenne euch nicht? Das heißt, die er vorher erkannt hat. Ihr seid nicht meine. Ihr könnt in meinem Namen das alles getan haben, aber gehört nicht mir. Ihr gehört nicht zu mir. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Die er vorher erkannt hat. Das heißt, die seinen. Dieses Erkennen ist weit mehr als nur wissen, was ich tue. Das heißt, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich liebe dich. Bestimmt habt ihr das gehört, dass man so weit geht, dass man sagt, und Adam erkannte die Eva und die gebar ihm einen Sohn. Der Adam hat nicht erst gesagt, oh, ach so, das bist du. Jetzt, wo du ein Kleid an hast, jetzt erkenne ich's, wie hübsch du bist. Erkennen heißt, Er ging mit ihr eine intensive, eine enge Beziehung ein, eine Liebesbeziehung. Die hat etwas hervorgebracht, nämlich neues Leben. Was hier, wenn Paulus sagt, die er vorher erkannt hat, das heißt, die er vor Grundlegung der Welt als seine kennt, das sind meine, mit seinen Namen ruft. Erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, die Bilde seines Sohnes gleich zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dann kommt eine Kette. Die aber vorher bestimmt hat, diese hat auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Darf ich mit euch diese Kette rückwärts lesen? Was bedeutet, diese hat er verherrlicht? Was ist diese Verherrlichung? Das ewige Leben. Eingehen in die Herrlichkeit. Das ewige Leben. Jesus kommt, nimmt uns auf in die Herrlichkeit hinein, oder? So. Wen hat er verherrlicht? Wer darf hineingehen in die Herrlichkeit? Die er gerechtfertigt hat. Das ist soweit logisch, oder? Das heißt, ohne Rechtfertigung, ohne Sühnung und ohne Gerechtigkeit Gottes keine Verherrlichung, kein ewiges Leben. Das ist, ich denke, da haben wir kein Problem damit. Gehen wir dann einen Schritt weiter. Wen rechtfertigt er? Die er berufen hat. Die Berufenen werden gerechtfertigt, die er berufen hat. Die er gerufen hat, die er gezogen hat. Aber wen hat er berufen? Hier scheiden sich ja alle. Wen hat er berufen? Die er vorher bestimmt hat. Ärgernis. Das ist ein Ärgernis. Für einen Mensch ein absolutes Ärgernis. Menschlich verstehe ich das. Paulus sagt, alles denen, die Gott lieben, dient zum Guten. Warum? Ja, weil Gott sie vor Grundlegung der Welt zu einem Ziel berufen hat, nämlich dem Bild seines Sohnes gleich über mich zu sein. Alles, das ganze Leben, alles in ihrem Leben dient dazu. Und dann kommt er, sagt, und Gott kommt ans Ziel. Er wird sie letztendlich verherrlichen. Warum? Weil er sie erkannt hat, weil er sie berufen hat, weil sie gerechtigt wird. Gott wird sie ans Ziel bringen. Gott tut es. Und jetzt Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er ist es doch, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns nicht mit ihm alles schenken? Kennt ihr diese Aussage? Die ist herrlich, gell? Und jetzt schaut mal Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Woher kommt die Gewissheit? Wieso kann niemand gegen die Kinder Gottes Anklage erheben? Warum? Weil Gott sie will. Und weil er sie will, beruft er sie, rechtfertigt sie und verherrlicht er sie. Und dann kommt Paulus zu dem Schluss. Wenn das so ist, wer wird gegen Gottes Auserwählte dann Anklage erheben können? Wer kann das tun? Und dann überlegt er, wer könnte das tun? Wer könnte sie verdammen? Wer könnte sie aus dieser Erwählung herausfallen lassen? Wer könnte sie vernichten? Wer? Und er überlegt und geht alles durch. Schaut mal, Vers 35. Wer könnte uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, überlegt er. Könnte Bedrängnis uns rausbringen? Oder Angst? Könnte es Verfolgung sein? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Könnte es Gefahr oder Schwert, das heißt Tod sein? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als überwindet durch den, der uns geliebt hat. Er sagt, nein, das wird es nicht sein. Das kann uns und wird uns nicht scheiden können. Dann geht er weiterhin. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus geht alles durch, was es gibt. Die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde. Er geht alles durch. Er überlegt sich, was könnte die Auserwählten von der Liebe Gottes scheiden, von der Liebe Christi. Und er kommt zu dem Schluss, nichts. Nichts. Wenn Gott in Jesus für uns ist, wenn er uns will, wer kann diesem Willen dagegen sich stellen? Der Teufel? Nein, nicht mal er. Das ist eine herrliche Aussage, das ist ein herrlicher Hymnus. Was erwartet uns in der nächsten Bibelstunde? Ich sage, und jetzt kommt Kapitel 9 bis 11. Paulus sagt nicht, oh, das war so herrlich, jetzt muss ich eine Pause machen, weil die Bibelstunde ist rum. Und nächste Bibelstunde würde ich gerne mit euch über Israel reden. So ein Exkurs Israel, ein paar Gedanken zu Israel. Und dann kommt er dann, Kapitel 12, ach so, Entschuldigung. Kapitel 9 bis 11 ist jetzt nicht ein Einschub, dass da einer sich meldet und sagt, ja, aber ich habe doch eine interessante Frage. Ja, was ist eigentlich mit Israel so? Wie steht's mit denen? Ach so, ja, ich erkläre es dir. Und dann kommt er wieder zu seinem Hauptgedankengang zurück. Wer wird die Auserwählten Gottes scheiden können? Das ist sein Hauptgedanke. Paulus entfaltet das und er weiß, dass jetzt welche aufstehen werden und sagen, papalapap, das klingt alles schön und gut, aber der Punkt ist, weißt du was, hat Gott sein Volk Israel erwählt? Das haben wir doch gelernt, gell? Und? Was ist mit diesem Volk? Die haben doch gesündigt. Hat Gott es doch verstoßen? Aufgegeben? Wie kommst du zu der Gewissheit, dass er jetzt uns zu retten vermag, sein auserwähltes Volk, wenn er sein Volk Israel nicht zu retten vermochte? Wie kann das sicher sein? Wie kannst du so sicher sein? Und Paulus schreibt diese Kapitel 9 bis 11 mit einer Intention, mit diesem Grund. Er möchte sagen, Freunde, Gott steht zu seinem Wort. Er hat seine Auserwählten nie verstoßen. Und wenn du denkst, er hat sein auserwähltes Volk verstoßen, dann hast du kein Verständnis, was sein auserwähltes Volk ist. Gott steht zu seiner Auserwählung. Er wird sie nie aufheben. Und dann erklärt er, was das wahre Volk, die wahren Auserwählten sind. Kapitel 9 bis Kapitel 11. Es ist ein Gedankengang. Freund, ich kann dir sagen, du kannst dich wirklich darauf verlassen, weil Gott auch Israel nicht verworfen hat. Er hat sein Volk, sein auserwähltes Volk nie verworfen. Wie nie verworfen? Ja, was ist denn da passiert, all das? Ich erkläre es dir. Und dann kommt Kapitel 9 bis 11. Nächste Bibelstunde. Wollen wir uns das dann anschauen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und dann kommen so ganz schwierige Stellen wie Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Da kommt so Pharao, darum habe ich das Herz des Pharao verstockt. Solche schwierige Stellen kommen da und wir werden diese Stellen anschauen. Und damit wir sie verstehen, müssen wir auch diese Stellen beim Pharao uns auch anschauen. Das machen wir dann in der nächsten Bibelstunde. Aber das ist so der Gedankengang. Ich möchte mit diesem herrlichen Hymnus enden. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Und Paulus kommt zum Schluss, niemand. Niemand. Das ist so ein gewaltiger Trost. So ein gewaltiger Trost. Nächste Bibelstunde, Kapitel 9 bis 11. Ich möchte beten. Du bist der Einzige, ist bei dem kein Wechsel des Lichts noch des Schatten ist. Du bist der Einzige, der zu seinem Wort steht und dieses Wort besteht in Ewigkeit und es verändert sich nicht. Und wenn du etwas zugesagt hast und verheißen hast, wenn du etwas versprochen hast, dann geschieht es. Wenn du etwas gesprochen hast, dann geschieht es. Ich preise dich dafür, dass wir dein Wort eben als Grundlage unseres Glaubens haben, denn du hast es gesagt. Ich danke dir für diese herrliche Verheißung, dass diejenigen, die dich lieben, diejenigen sind, die du gezogen hast. Darum lieben sie dich. Und dass du diejenigen, die dich lieben, letztendlich auch verherrlichen wirst. Durch Leid, durch Schmerz, durch Seufzen hindurch. Du wirst uns ans Ziel bringen. Ich preise dich vom tiefsten Herzen darüber, weil du treu bist, weil du treu bist und weil dein Wort sich nicht verändert. Du stehst zu deinen Verheißungen. Ich preise dich darüber. Danke, dass wir es lesen können und auch glauben dürfen und darin festhalten. Und ich bitte dich, Vater, ich bitte dich, lass das zum Trost werden, nicht zum Ärgernis, dass das Evangelium zum Trost wird und nicht zum Ärgernis. Ich flehe dich vom ganzen Herzen an. Amen. Ich möchte euch einen schönen Abend wünschen und Gottes Segen. Bis bald.